Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im Strong for Life, dem Strong Move Podcast. Und heute zu Gast ist Julia Lange. Julia ist Laufexpertin und ich bin unheimlich froh, dass du heute da bist und dass wir mal sehr ganzheitlich, wie wir es gerade schon im Vorgespräch nahezu analysiert haben, über das Thema Laufen sprechen. Von daher schön, dass du da bist, Julia. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich mal starten, stell dich doch nochmal bitte selber in 2 bis 3 Sätzen vor, wer du bist und was du machst.
Erstmal danke für die Einladung und ein Lob an der Stelle an euch. Ich bin fleißige Hörerin eures Podcasts, habe die letzten 2 Monate damit verbracht, den einmal von vorne bis hinten durchzuhören und so schwer begeistert von den Inhalten gewesen, dass ich jetzt glücklich bin, selber da sein zu dürfen. Wie du selber schon gesagt hast, mein Name ist Julia Lange. Ich bin unterrichte unter anderem Lauftechnik-Seminare und bin von dem Lauftechniktrainer meines Ehemannes, der zweifache Ironman-Weltmeister Patrick Lange, ausgebildet worden und unterrichte jetzt seit 4 bis 5 Jahren in dem Bereich Seminare. Vom Hobbyathleten bis zum Profiathleten alles dabei. Und wir haben dann einen sehr speziellen Ansatz, den ich jetzt gerne in die Welt raustragen möchte. Der ist etwas anders als das, was die meisten anderen Lauftechniktrainer so machen.
Ja, und das klang gerade schon so spannend, wie du es im Vorgespräch gesagt hast, weil ich finde, dieses immer Standard ist so, ich will nicht sagen langweilig, aber irgendwie doch langweilig. Deswegen bin ich gleich unheimlich froh, dass wir über das Thema reden können. Aber bevor wir einsteigen, eine persönliche Frage: Wie bist du zum Laufen gekommen und warum überhaupt Laufen und nicht zum Beispiel Radfahren oder Schwimmen, wenn man jetzt mal in Bezug auf Ironman und die 3 Disziplinen, wie kam es zum Laufen?
Ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich gearbeitet, und zwar hauptberuflich im Büro und nebenberuflich im Fitnessstudio. Das heißt, ich habe immer sehr wenig Zeit gehabt und das Wenige an Zeit, das ich zur Verfügung hatte, bestand dann darin, dass ich mir meine Laufschuhe angezogen habe und eine Runde laufen gegangen bin. Und das war auch das, was so meine Liebe zu dem Sport entfacht hat. Es ist die günstigste, natürlichste und einfachste Art der Fortbewegung. Es braucht nichts außer ein paar Schuhe und theoretisch, wenn wir mal ganz offen sind, dann bräuchte es noch nicht mal das, weil wir Menschen sind dafür gemacht, auch barfuß zu laufen. Genau.
Genial, jetzt würde ich noch vielleicht das Adjektiv gesund mal reinwerfen. Ist es denn, oder mal eine Frage an dich, ist Laufen eine gesunde Sportart?
Grundsätzlich ja, es hängt aber von der Ausführung ab und genau da landen wir auch. Also wir haben Verletzungsquoten im Laufsport, die sind jenseits von Gut und Böse. Das liegt zu ganz vielen Teilen an den Dingen, die wir uns unten an unsere Füße ranmachen, also den Schuhen. Die haben einen massiven Einfluss auf unser Bewegungsmuster, und zwar nicht nur Lauf-, sondern auch Alltagsschuhe. Und dann muss man auch sagen, das Laufen oder der Laufsport war früher eine Sportart, der sich hauptsächlich ehemalige Leichtathleten gewidmet haben. Das heißt, das waren Athleten, die sind vorher technisch ausgebildet worden und waren dadurch bereit, um sich auf die längeren Distanzen zu bewegen. Und wir hatten dann in den 70er, 80er Jahren auf einmal eine aufkommende Joggingbewegung. Das hat mehrere Gründe, warum das so war. Grundsätzlich super. Je mehr Leute sich bewegen, desto besser ist das meiner Meinung nach. Nur hatten wir dadurch dann technisch schlecht ausgebildete Leute, die anfingen zu laufen und auch anfingen, lange Strecken zu laufen. Und das ist das, wo ich sage, da beißt sich dann irgendwann die Katze in den Schwanz, weil da reden wir dann nicht mehr von einer gesunden Fortbewegung.
Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch schade in der Gesellschaft, warum so Laufen an sich oder Joggen eher so ein bisschen verteufelt wird, zumindest das, was ich so aus meinem Umfeld kenne, dass man so sagt, okay, ich gehe joggen und das funktioniert dann wahrscheinlich so 6, 7, 8 Wochen gut und dann plötzlich kommt das erste Wehwehchen, sei es im Knie, sei es in der Hüfte, sei es im Fuß, und deswegen wird so Joggen häufig, aber auch irgendwie dann zu Recht verteufelt, weil dieses, ich ziehe mir einfach mal die Schuhe an und jogge einfach mal los, so, das funktioniert kurz, aber so longterm-mäßig funktioniert das überhaupt gar nicht. Ich meine, ich spreche da so ein bisschen aus der Erfahrung, ich habe es auch ehrlicherweise gemacht, und ich bin ja auch mal sehr offen und sehr transparent, dieses, ich dachte, ich wüsste, wie man läuft, so, und dann denke ich mir so, okay, ich steige vom CrossFit zum HYROX um und fange dann mal plötzlich an, so 15 Kilometer zu laufen die Woche, dann plötzlich 20, 25, 30, 35 Kilometer, und irgendwann, so nach 3 Monaten, zwackt das Knie plötzlich und es wurde nicht besser, es wurde dann eher schlechter, und dann ein halbes Jahr Sportpause, MRT, gut, dann war es ein Knorpelschaden, Meniskus, liegt jetzt nicht am Laufen, aber der Schmerz beziehungsweise dann diese Kommunikation vom Körper, hey, da ist irgendwas, so, jetzt pass mal auf und änder mal etwas. Und dann haben wir, glaube ich, über ein Jahr am Laufstil gearbeitet und mittlerweile kann ich komplett schmerzfrei laufen, trotz in Anführungsstrichen lediertem Knie. Und deswegen auch so, ja, nicht, also andersrum gesagt, ja, Laufen kann ungesund sein, wenn man einfach dieses, okay, Laufschuhe an und losjoggen. Aber deswegen sind wir auch heute hier, um auch so ein bisschen um Aufklärung zu treiben in Bezug auf, okay, wie finde ich denn einen optimalen Einstieg ins Laufen? Deswegen vielleicht mal die Frage an dich. Was sind denn so die typischen zwei, drei Anfängerfehler, die du sonst auch in deinen Seminaren siehst, wo Menschen zu dir kommen, die vielleicht auch genau diese Erfahrung gemacht haben, die ich gemacht habe, einfach Laufschuhe an und los. Aber was sind so die zwei, drei typischen, ja, Anfängerfehler, die die meisten machen, wenn sie mit dem Laufen beginnen?
Grundsätzlich mag ich es lieber, mich nicht so auf die Fehler zu konzentrieren, sondern auf das, wo können wir hin und was ist irgendwie das Potenzial. Ich schaue mir auch die Leute, wenn sie ins Seminar kommen, gar nicht an, was sind die Fehler beim Laufstil, sondern ich weiß, wenn wir die Laufmarionette von oben aufziehen, dann erübrigen sich ganz viele Dinge ganz von alleine. Deswegen würde ich auch tatsächlich sagen, der Hauptfehler ist, dass viele Leute glauben, dass sie laufen können. Das ist dann aber ein schnelleres Gehen und kein Laufen. Und wie du selber sagst, es geht in der Regel über ein paar Wochen, Monate gut. Das Laufen ist aber eine zyklische Bewegung. Das heißt, wir haben hier einen repetitiven Vorgang. Wenn wir hier irgendwo im Laufe dieses zyklischen Vorgangs eine Fehlerquelle haben, wiederholen wir die sehr, sehr häufig und das unter einem hohen Impact, weil ein Vielfaches unseres Körpergewichts wirkt. Das sind massive Kräfte. Das heißt, wir müssen uns einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, dass selbst kleinere Dysbalancen da über die Dauer zu größeren Problemen führen können. Ne?
Absolut. Und im Seminar dann, wie ist dann so der erste Step? Das heißt, du analysierst in Anführungsstrichen gar nicht Fehler, sondern du gehst ja im Grunde auf sozusagen oder fängst dann im Grunde auf mit der gesamten Lauftechnik dann, sodass vielleicht auch gar nicht erst Fehler entstehen können, sondern so ja, wie sagt man das, so von der Pike auf ins richtige Laufmuster rein. Wie sind da so die ersten Steps bei dir?
Wenn man zu mir kommt, dann gibt es am Anfang erstmal eine Videoanalyse. Also wir machen vor dem Seminar und nach dem Seminar ein Video. Das bekommen die Teilnehmer alle zur Verfügung gestellt, sodass sie das selber dann auch nochmal sehen können, was für eine Veränderung stattgefunden hat. Insofern haben wir definitiv einen Ist-Zustand, der abgebildet wird und natürlich kann man da die Fehler dann entsprechend schon sehen, beziehungsweise ich kann sie sehen. Im Anschluss starten wir dann aber auch direkt mit den ersten Technikübungen und die Seminare sind bei mir so aufgebaut, dass es je Seminar fünf verschiedene Elemente gibt, die den Teilnehmern mitgegeben werden. Und diese setzen oben an vom Kopf und arbeiten sich dann bis zum Fuß hinunter. Wir sprechen da von der sogenannten Laufmarionette. Warum Laufmarionette? Weil die Elemente alle zusammenspielen. Das kann man sich so vorstellen, unser Körper ist ein System und wir haben verschiedene Ketten, die alleine, was wir an Faszien und Muskelsystemen haben, es ist alles miteinander vernetzt. Heißt, eine Änderung an einer Stelle führt automatisch zu Änderungen an anderer Stelle im Körper. Und die justieren wieder nach, so wie jeder seine individuellen Gegebenheiten entsprechend mitbringt. Genau.
Spannend, vor allem mit dieser, ja, Laufmarionette. So auch noch nie gehört, das Wording, aber das meine ich auch mit, das finde ich so spannend, wenn man dann nochmal so eine neue Sicht auf das Thema Laufen auch mal generiert und nicht dieses, ja, Standard, ich weiß nicht, einfach, also selbst das Thema, das hast du ja vorhin gesagt, ganz am Anfang mit dem Thema Laufschuhe, so das beginnt so bei den Füßen schon auch. Selbst da kann man ja relativ viel in Anführungsstrichen falsch machen. Kommt denn da auch? Ich weiß, du magst es nicht so gerne über falsch oder so Fehler zu reden, aber wie ist das so mit dem Thema Laufschuhe, wenn die Menschen dann zu dir kommen in Bezug auf so Laufschuhe? Gibt es da Fehler in Anführungsstrichen, beziehungsweise nicht die perfekten Laufschuhe für den perfekten Mensch oder für den individuellen Mensch eher gesagt? Siehst du da irgendwelche Fehlerketten, die sich dann aufsummieren in Bezug auf früher oder später könnte ich Schmerzen bekommen?
Ja, 100% ja. Vielleicht noch ein kurzer Nachtrag. Das Seminar gliedert sich bei mir in Praxis- und Theorieteil. Und im Theorieteil sprechen wir unter anderem über Schuhe, weil es ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Und wir hatten da in der Laufschuhindustrie in den letzten Jahrzehnten eine Entwicklung, die natürlich in Richtung Umsatzmaximierung und so weiter und so fort stattgefunden hat. Was dabei passiert ist, ist, dass aus dem Fokus gegangen ist, was ist eigentlich gut für den Menschen und den Läufer, der sich diese Schuhe an die Füße schnallt. Und wir haben in der Regel viel zu enge Schuhe, viel zu gedämpfte Schuhe. Wir haben dadurch überhaupt keine Propriozeption mehr, weil wir den Boden nicht spüren. Und wir haben Deformationen der Füße aufgrund zu enger Schuhe. Das heißt, ich schaue mir dort bei jedem Teilnehmer einmal an, wie ist der aktuelle Zustand der Schuhe? Passen diese Schuhe überhaupt? Und dann gibt es tatsächlich auch Empfehlungen für so zwei, drei verschiedene Laufschuhhersteller, mit denen ich eben im Austausch bin, wo ich weiß, da passt die Grundqualität und das ist etwas, wo ich sage, man sollte sich in diese Richtung hin entwickeln, je nachdem, wo man herkommt.
Sag du?
Nee, ich werde schon ein Thema weiter. Frag mal ruhig nach den Schuhen noch.
Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist ja so ein spannendes Thema. Vielleicht kann man da mal so chronologisch anfangen, weil das ja, glaube ich, für jeden Zuhörer, Zuhörerin auch mal so spannend ist in Bezug auf Laufschuhe, weil auch wir ganz häufig gefragt werden: so, hey Timo, was ist denn ein guter Laufschuh, den du empfiehlst? Und ich sage immer, es ist so super schwierig, irgendwelche Laufschuhmarken generell zu empfehlen, weil so jeder Laufschuh irgendwie schon für den Körper passen muss. Das heißt, jetzt mit den Laufschuhen, mit denen ich zum Beispiel super gut klarkomme, das heißt ja nicht, dass eine andere Person auch damit gut klarkommen muss. Deswegen mal so ganz generische, vielleicht pauschale Tipps, die du unseren Zuhörer, unseren Zuhörern mit auf den Weg geben kannst, worauf man vielleicht achten muss, so in Bezug auf den Laufschuh.
Oh, das ist wieder schwer zu beantworten, weil es hängt davon ab. Die Frage ist auch, was steht da im Vordergrund? Reden wir von Performance oder reden wir von Gesundheitssport? Weil man schon einen Unterschied machen muss. Das Thema Carbon-Schuhe ist natürlich mittlerweile seit mehreren Jahren einfach nicht mehr wegzudenken. Und ja, ich habe durch meinen Mann auf jeden Fall einen Bezug zum Profi-Leistungs-Performance-Sport. Das heißt, es wäre natürlich blöd, ich würde mich jetzt hier hinstellen und sagen, Carbon-Schuhe gehen überhaupt gar nicht. Das stimmt nicht. Wenn du das Maximum rausholen willst und einen passenden, für dich passenden Schuh hast, mit einer für dich passenden Carbon-Platte, dann natürlich hilft dir das, um nochmal schneller zu laufen. Wenn wir aber von Hobbysportlern reden und von Leuten, die als Ziel auch einen reinen Gesundheitssport haben, dann sollten wir da definitiv differenzieren. Und auch das für Hobbysportler nochmal als Hinweis. Nur weil der Carbon-Schuh für den Profi funktioniert, heißt das nicht, dass der für euch auch funktioniert. Das hängt von Dingen wie Gewicht, Pace, Positionierung der Carbonplatte und des Rockers und so weiter und so fort ab. Wir haben da ein Höchstmaß an Individualisierung im Profisport. Das ist bei dem Carbon-Schuh over the counter de facto nicht möglich.
Vielleicht können wir mal darauf eingehen, was ist denn genau ein Carbon-Schuh? Vielleicht weiß der ein oder andere das vielleicht gar nicht, dass wir da vielleicht mal so drauf eingehen, was vielleicht ein Carbon-Schuh ist und welcher Vorteil dahinter steckt in Bezug auf, dass wir mit einem Carbon-Schuh laufen, gerade wenn wir über Performance reden, was ja vielleicht auch, kommen wir gleich nochmal drauf zu, in Bezug auf High Rocks vielleicht auch gar nicht so unwichtig ist.
Absolut, mit der Frage habe ich mich selber auch schon beschäftigt, inwiefern Carbon-Schuhe für Hyrox sinnvoll sind. Kurz als Erklärung: Carbon-Schuhe sind Schuhe, die eine Carbon-Platte eingebaut haben, mit dem Zweck, das Großzehengrundgelenk zu versteifen und dadurch einen Vortrieb zu erzeugen. Ja? Warum ist das so? Im Prinzip ist das genau der Teil der Bewegung beim Laufen, wo wir zum ersten Mal nicht in einem energetischen Gleichgewicht sind, sondern mehr Energie abgeben, als wir wieder zurückgewinnen. Und genau da setzt diese Carbonplatte wieder an, sodass wir im Prinzip da wieder in einem Ausgleich sind. Das Problem ist, dass wir dadurch hinten einen längeren Hebel bekommen. Ja? Das heißt, wir haben massive Kräfte, die wirken auf die Wadenmuskulatur, auf die Fersen, nicht nur auf die Wade. Wir wissen ja auch, dass immer alles in unserem Körper weiter nach oben marschieren kann. Das heißt, wir haben erhöhte Verletzungsraten gesehen mit tatsächlich Achillessehnen vor allen Dingen, aber auch eben oben in der Hüfte. Ja? Und das sind alles Faktoren, die man berücksichtigen muss, wenn man sich für den Kauf eines Carbon-Schuhs entscheidet.
Das heißt, da gibt es dann wahrscheinlich so eine, ja in Anführungsstrichen, eine kleine Vorbereitung auf den Carbon-Schuh in Bezug auf, weil du es sehr schön differenziert betrachtet. Es gibt einen Laufschuh in Bezug auf Performance, habe ich aufgeschrieben, und in Bezug auf einen Gesundheitsschuh. Und so differenzieren wir auch ganz häufig. Und jetzt in Bezug auf, ich habe eine Person, die beispielsweise sehr gesundheitsbewusst am Laufen ist und dann vielleicht den Umstieg mal machen möchte in Bezug auf, okay, jetzt habe ich vielleicht in 6 Monaten meinen ersten High Rocks oder vielleicht meinen ersten Halbmarathon und ich überlege mir, so einen Carbon-Schuh zu kaufen. Inwieweit könnte man da vielleicht auch so ein bisschen entgegensteuern, dass man den Körper, weil du hast gerade schon so spezifische Sachen genannt wie Wade beispielsweise oder auch so das Thema Achillessehne, vorbeugend arbeiten, dass vielleicht genau jene Probleme nicht entstehen?
Na, da
Oder
könnte ich dir
könnte man
ansetzen,
das überhaupt?
oder? Das würde ich direkt an euch weitergeben, weil ich denke, das hat tatsächlich auch wirklich was mit einfach der Kräftigung der entsprechenden Muskulatur zu tun. Ja, also da kann man mit Sicherheit mit dem Krafttraining auch präventiv arbeiten. Nichtsdestotrotz ist es am Ende des Tages ein Prozess. Ja, also mit Carbon-Schuhen fängt man nicht an zu laufen und man läuft dann direkt, weiß ich nicht, 30, 40 Wochenkilometer, sondern es ist selbst im Profisport so, dass sich die Athleten in der Regel die Schuhe für die Intervalle in der spezifischen Race Pace anziehen, aber für das Warm-up und Cooldown ausziehen. Also man ist da wirklich mittlerweile sehr vorsichtig damit geworden, wie hoch man den Anteil der Carbon-Schuhe im Training dosiert, einfach weil diese Verletzungsanfälligkeit tatsächlich so viel höher ist. Also es geht am Ende darum, die perfekte Balance zu finden aus, ich möchte meinen Körper an diese Schuhe gewöhnen, ja, ich möchte ihm aber gleichzeitig nicht abtrainieren, mit den eigenen Fußmuskeln noch zu arbeiten und im Prinzip die stabilisierenden Muskeln arbeiten zu lassen, weil die Carbon-Schuhe nehmen einem da ganz, ganz viel ab.
Ja, ist zum Beispiel hochspannend, weil ich mache das im Warm-up ganz häufig auch ähnlich wie du es gerade gesagt hast. Ich laufe mich mit anderen Laufschuhen warm und dann arbeite ich mit meinen Tempolaufschuhen. Also ich habe zwei Paar, kann ich auch einfach mal droppen. Ich arbeite mit den Sauconys und mit den Puma Nitro. Mit den beiden komme ich eigentlich relativ gut klar. Und der Saucony ist mittlerweile auch mein Hyrox ja, Performance-Wettkampfschuh. Aber es ist total spannend, wie du es gerade gesagt hast, weil ich mache das oft ähnlich, dass ich mich halt nicht zu sehr an diesen Schuh gewöhnen möchte und versuche auch eigentlich in Anführungsstrichen so wenig mit dem Schuh im Training zu arbeiten, dass ich jetzt nicht irgendwie zwei, drei, vier Sessions pro Woche mache, sondern sehr behutsam damit umgeht, dass ich genau nicht in jedes Muster falle, was du auch gerade meintest. Aber an sich, du hast uns eine Frage zurückgespielt, da können wir auch noch mal ganz kurz drauf eingehen in Bezug auf krafttrainingsunterstützende ja, Übungen, weil auch das machen wir relativ häufig und das habe ich persönlich auch. Ich kann ja mal so aus der Erfahrung quatschen, weil wir auch bei mir sehr viel den Umstieg vom ja, Fersenlauf auf den Vorfußlauf generiert haben und auch da häufig ja relativ schnell Probleme entstehen können, wenn man so ein Laufstil, ja, ich sag mal, von jetzt auf gleich ändert und dann nicht krafttrainingstechnisch entgegenarbeitet. Aber Björn, du kannst ja auch mal sagen, was spezifisch wir auch gemacht haben in Bezug auf Kraftübung, Wade, etc. pp.
Da komme ich gleich drauf, aber ich verpacke das direkt gerne erstmal Julias Ball entgegenspielen, zurück, also aufzunehmen mit deiner Frage, dass den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach klar sein muss, dass wir immer erstmal von einem gewissen Fundament und von der Grundlage sprechen müssen, um Kraft im Fuß überhaupt zu entwickeln. Also die muss erstmal grundlegend da sein, ne? Und wir sehen halt teilweise Füße, wo dann auch gejoggt wird mit normalen Schuhen, wo man schon am Fuß wieder einfach da liegt, wirklich wie ein Plattfuß, dass gar kein Fußgewölbe mehr vorhanden ist. Mir per se eigentlich sagen müssen, erstens ist ein Carbon-Schuh hier völlig fehl am Platze und zweitens müssen wir sowieso erstmal Fuß, Wade, hintere Kette auftrainieren. Gut, mit der Krafttrainingserfahrung, die wir haben, ist das mit Sicherheit vorteilhaft, überhaupt auf grundlegende Kraftfähigkeiten zurückzuschließen, um dann auch überhaupt, und ich sage ja ganz bewusst, da wird Julia mir wahrscheinlich auch zustimmen, Laufen per se, da komme ich gleich noch auf eine Frage an dich, Julia, ist eine Performance-Bewegung, annähernd egal wie langsam erstmal. Und da spielen Muskeln halt eine Rolle. Und wenn man sich zu viel an den Carbon-Schuh gewöhnt, dann führt das mit Sicherheit, weil das Gehirn nun mal eigentlich ein Faulenzer ist, dazu, die Fußtonisierung runterzufahren, wenn man den zu viel benutzt. Deswegen, also ich stimme der ganzen Sache zu. Wir haben es auch mit Tobi so aufgebaut, also Tobi Lautfein, ne, unserem Hyrox-Athleten, den wir coachen und betreuen in Richtung Performance und auch da dosieren wir die Carbon-Schuh-Nutzung genauso wie du gesagt hast, extrem vorsichtig, nur für Performance-Intervalle, tendenziell Simulation und Rennen. Na, beim Hyrox müssen wir dann noch in Bezug auf die Weichheit der Sohle, weil wir haben viel Dämpfung, obwohl wir die Carbon-Sohle drin haben, das ist fast so ein bisschen Plus-Minus, würde ich sagen, aber wenn wir dann sowas wie Walking Lunges machen müssen, dann musste man sowas mit so einem Schuh spezifisch auch trainieren, da muss man ihn einfach anziehen. Es war sehr, sehr fremd in der ersten Simulation, ich erinnere mich wirklich noch sehr, sehr genau und das müssen die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach verstehen, dass es da einen gewissen Aufbau geben muss, grundlegende Kraft, dann auch im normalen Laufschuhen so unterstützend, die sich auch schon alleine anfühlen. Der Fuß muss arbeiten. Also es läuft immer auf unseren Körper zurück, der arbeiten muss. Und ich glaube, da kommen wir gleich auch in das Gesamtkonstrukt auch eurer Ausbildung, Julia. Dann darfst du noch mal so richtig einen raushauen, wie die Marionette letztendlich behandelt wird, ja, und was das Aufstülpen der Marionette letztendlich bedeutet, bevor man dann überhaupt auf den Carbon-Schuh geht. Und tatsächlich kannst du nur bestätigen, haben wir auch leichte Hamstring-Probleme entwickelt, also Oberschenkel-Rückseiten-Probleme. Das war zwar auch schon vor dem Laufschuh, aber es hat sich dann durch den Carbon-Schuh nochmal wiederholt. Also es kam wieder. Und ich glaube, jetzt sind wir so langsam über den Berg. Also da muss man echt so ein bisschen vorsichtig, benutzt dann wieder Demut, mit Demut rangehen und das erstmal wirklich entwickeln. In Bezug darauf die Frage, Julia, du hast das vorhin relativ zu Beginn so schön, fast schon provokant gesagt, das ist dann nur schnelles Gehen bei manchen. Sag doch mal was zu Laufgeschwindigkeiten, ob jetzt Pace oder kmh, wo fängt denn für euch oder für dich dann überhaupt Laufen an? Also ich kategorisiere nämlich ähnlich wie du, Gehen oder schnelles Gehen, dann kommt für mich irgendwo so eine Jogging-Geschichte, aber auch Joggen und Laufen hat für mich eine grundlegend unterschiedliche Dynamik.
Das ist sehr schön, dass du das sagst, weil wir reden bei uns auch tatsächlich ausschließlich vom Laufen und nicht vom Joggen, sondern das Joggen ist für uns das schnellere Gehen. Ich arbeite da ganz gerne mit wieder einem Bild. Also wir arbeiten viel mit Visualisierungen. Und zwar nennt sich das vom Würfel zum Ball. Wenn ich einen Würfel anstoßen würde, dann muss ich initiativ am Anfang einmal Energie reinpacken und dann stolpert der so ein paar Mal, dann bleibt er aber relativ schnell liegen aufgrund der Ecken und Kanten, die er hat. Wenn ich jetzt hingegen einen Ball nehme, dann investiere ich da auch am Anfang einmal die Energie, um ihn in die Bewegung zu bringen. Der rollt dann aber irrsinnig lange und deutlich länger als der Würfel. Und das ist am Ende des Tages auch das, was passiert, wenn wir eine effiziente Lauftechnik haben, weil wir machen nichts anderes als die Bremsen, die wir uns selber reinhauen, indem wir unseren Körper falsch ausrichten und falsch positionieren, zu lösen. Und ich finde es eigentlich so wundervoll, weil Laufen ist total leicht, wenn man einfach bestimmte universelle Gesetzmäßigkeiten für sich und nicht gegen sich arbeiten lässt. Ich spreche da jetzt zum Beispiel von der Schwerkraft. Ja, die müssen wir mit jedem Schritt überwinden. Müssen wir entweder gegen ankämpfen oder wenn wir unseren Körper, unsere Laufmarionette richtig ausgerichtet haben, dann können wir die sogar für uns arbeiten lassen und verschwenden keine Energie.
Kannst du ein Beispiel geben, wo dieser Benefit entsteht zum Beispiel und wie?
Ja, es hängt ganz viel tatsächlich mit der Positionierung auch des Oberkörpers zum Unterkörper ab, weil du natürlich da einen individuellen Schwerpunkt hast. Und es gibt ganz viele Leute, die laufen hinten.
Mhm.
Ja, das ist auch so etwas, was ich in den Seminaren mache. Wir wollen jegliche Bewegung, die wir haben, in die Laufbewegung rein münzen. Also es geht alles ausschließlich in die Laufrichtung rein. Keine Energieverschwendung nach rechts, nach links, nach oben, nach unten, in die Laufrichtung. Einen anderen Trick gibt es auch noch. Wir haben im Körper Katapultsysteme. Katapult kann man sich noch mal kurz vielleicht daran erinnern, wenn man als Kind ein bisschen frecher war. Das war jetzt bei mir der Fall. Man hat solche Steinschleudern gehabt. Ja, und dann hat man die Steinschleuder genommen, hat sich irgendein Opfer ausgesucht und hat dann die Steinschleuder genommen, einmal nach hinten gezogen und dann losgelassen. Und was da passiert ist, ist, dass ich eine Vorspannung draufgebracht habe auf diese Schleuder. Dann habe ich losgelassen, ich habe keinerlei Energie mehr investiert und ganz von alleine hat das eine unfassbare Energie entwickelt und dieser Stein ist meterweit geflogen. Ja, viel, viel weiter, als hätte ich die Bewegung in beide Richtungen ausgeführt. Also die Steinschleuder gezogen und dann wieder im Prinzip nach vorne gedrückt, dann wäre der Stein runtergefallen. Wir haben in unserem Körper auch Katapultsysteme. Die meisten Leute haben einfach nur verlernt, sie zu nutzen. Heißt, wir führen eine Bewegung nur im ersten Teil der Bewegung aus und lassen den Rest der Bewegung durch gezielte Entspannung passieren.
Du redest also von Verkürzungszyklen im weitesten Sinne, ne? Also Vorspannung und Entladung sozusagen positiv zu nutzen. Was
Genau
viele,
richtig.
wenn ich es kurz so ein bisschen in Bild packen kann, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerade auch das Video nicht gucken, einfach, dass der Fuß eine gewisse Spannung haben muss, sprich auch das, was die Carbonsohle ja eigentlich macht, ne? Wir laden sie sozusagen auf durch den Aufprall, sprich die Schwerkraft und das Entladen, was dann aber auch zum Beispiel über die Achillessehne und die Wadenmuskulatur angespannt, gehalten und dann wieder abgegeben werden muss, beispielsweise.
Ja, wobei,
Wie
ich rede jetzt tatsächlich nicht ausschließlich von unseren Füßen. Wir haben mehrere Katapultsysteme in unserem Körper. Alleine unsere Beine in der Bewegung sowohl nach vorne als auch nach hinten, aber auch unsere Arme. Und das ist auch nochmal so ein Faktor. Wir werden von unseren Armen gelaufen. Ja, das heißt, wenn wir unsere Arme beim Laufen komplett vernachlässigen, dann verschenken wir auch da wieder irre Potenziale. Und auch bei den Armen massives Katapultsystem nach vorne.
Ja, finde ich vor allen Dingen hochspannend, dass du auch das Thema Oberkörper generell ansprichst, so gerade in Bezug auf sinnbildlich, habe ich es gerade nochmal gesagt, Oberkörperposition, ob es eher gerade nach hinten geneigt oder eher nach vorne geneigt ist. Und jetzt sprichst du noch die Armposition an. Vielleicht können wir mal bei dem Thema Oberkörper bleiben, weil da sind wir ehrlicherweise noch nie so wirklich im Podcast drüber eingegangen, in Bezug auf, was ist denn dann ich will gar nicht sagen eine optimale Oberkörperposition, aber eher so eine effiziente Oberkörperposition beziehungsweise eine ökonomische Position für den Athleten, damit man möglichst viel Output hat. Also auf welche zwei, drei Sachen sollte man denn achten?
Es hängt wieder davon ab. Ich gebe euch jetzt immer die Arschlochantwort, tut mir leid.
Ja, ich kenne das. Ich
Ja,
kenne
es hängt
das.
davon ab und ich muss am Ende des Tages die Person auch immer sehen, weil das hängt auch von den Hebeln ab. Ja, wenn ich jemanden mit einem kurzen, langen Oberkörper habe und so weiter, von der Pace, vom Untergrund, laufe ich bergauf, laufe ich bergab. Es hängt von so unfassbar vielen Faktoren ab. Am Ende geht es mir aber darum, dass die Person das Körpergefühl entwickelt, was ist in diesem Moment für mich richtig, weil sie müssen es dann ja alleine auch nachjustieren können, wenn sie laufen gehen. Ich stehe nicht bei jedem Lauf daneben. Aber wie gesagt, das ist von verschiedenen Bedingungen wieder abhängig. Was man da aber auch wieder als gutes Bild nutzen kann, sind, sagen euch die Segways was? Genau. Und
Nö. Doch,
die.
diese Dinger, wo man so draufsteht und nur durch
Ah.
leichtes nach vorne lehnen sich dann in Bewegung setzt.
Ah, ja, doch,
Und
ja.
je
Ja,
mehr du dich
stimmt.
nach vorne lehnst, desto schneller werden diese Dinge.
Ja.
Und
Ja.
daran ist leider der Gründer auch etwas gescheitert, weil er ja tatsächlich mit seinem Segway über die Klippe runtergefahren ist. Genau. Aber das ist ein total schönes Bild fürs Laufen, weil wir das für uns nutzen können. Für die Vorstellung und auch dann entsprechend die Umsetzung, wenn wir etwas in unserem Oberkörper mit der Positionierung machen, dann passiert automatisch unten auch etwas, und zwar Geschwindigkeit.
Ich habe selber getestet, als ich den HYROX simuliert habe am Sonntag, weil, also ich bin so Bewegungsanalytiker, du sprichst mir das schon mal mega mit allen Punkten aus der Seele. Also ich coach relativ früh, wenn wir ins Laufassessment gehen, Arme. Also sehr, sehr früh tatsächlich. Ich puzzle mit Sicherheit nicht marionettenmäßig, wie ihr das macht. Ich mache das immer sehr, aber letztendlich ist das auch individuell, dass man einfach guckt, wo setze ich als erstes an, wo sehe ich so am ehesten die schwächste Stelle vielleicht oder das meiste Potenzial, kann man auch sagen. Also da gehe ich absolut ähnlich vor und das ist alles super, super wichtig im Prinzip. Und ja, wie gesagt, also ich fühle mich hier schon mal von einer Mega-Profi-Lauftrainerin sehr, sehr bestätigt. Aber das normale Bewegungssehen und so ein bisschen auch die Lauflogik, und jetzt komme ich zu dem, wo ich hier drauf hinaus möchte. Ich habe mir die Laufstile, und du kannst gleich gerne noch ergänzen, und ich habe auch noch eine ganz spezifische meinungsmachende Frage, Laufstile bei HYROX angeguckt. Und gehe jetzt auch mit unseren Athleten den Schritt der größeren Oberkörpervorlage tatsächlich, was natürlich erstmal neu gewöhnt werden muss, gerade wenn die schon sehr, sehr laufspezifisch, ich sag mal, gar nicht perfekt, aber doch ihre festen Muster haben, dann wird die Umstellung umso größer vielleicht sich anfühlen vor allen Dingen und auch, ne, auf die benachbarten Systeme, Gelenke, Muskeln und so weiter sich auswirken, dass wir doch immer, da bin ich auch wieder demütig, von einer recht großen Umstellung mitunter sprechen wahrscheinlich. Ich mag zwar persönlich Laufstile, wo der Oberkörper sehr, sehr gerade ist,
Warum?
weil das eine sehr, sehr reinliche Form des Vortriebes erstmal ist. Dass das nicht perfekt effizient ist, ja, aber da kommt für mich der Kraftaspekt erstmal bei raus, ob jemand das so in Vortrieb ummünzen kann erstmal. Weil ich glaube, man kann den Spieß ja auch mal umdrehen. Da draußen gibt es auch viele Laufstile, die lehnen sich so weit nach vorne und dann ist es eher so, ich fall vom anderen Fuß auf den anderen, aber wir haben trotzdem Bremsmomente, ist dann auch wieder nicht perfekt effizient. Man darf das immer von beiden Seiten aus betrachten, glaube ich.
Und deswegen spreche ich von der Laufmarionette. Man kann nicht ein einzelnes Element verändern, ohne dass sich nicht irgendwo im Körper etwas anderes verändert. Deswegen gibt es auch mehrere Elemente je Seminar, weil man nachjustieren muss. Im Zweifelsfall kann es sogar nachträglich sein, wenn man nur ein Element verändert. Und da spreche ich auch von unseren oder von meinen Seminaren, wenn da Seminarteilnehmer rausgehen und erzählen, ich habe das und das gemacht und mach mal das und das und geben nur ein Element weiter. Im Zweifelsfall macht das euren Freund schlechter, als er vorher war. Also das muss wirklich als Gesamtheit funktionieren. Ja.
Korrekt.
Also schon spannend, wie komplex man über das Thema Laufen reden
Ja,
kann.
ich mag Differenziertheit, Detailliertheit, also es spricht mir aus der Seele, es ist einfach perfekt.
Und nicht, dass der ein oder andere Zuhörer gleich erschrocken ist in Bezug auf, okay, krass, das ist doch so kompliziert, ich werde nie wieder laufen, aber nee, so ist es ja auch nicht.
Das Witzige ist jetzt gerade, wir haben vorhin schon einen Podcast aufgenommen, und ich weiß nicht, ich glaube, es war die Folge, wo ich das am häufigsten erwähnt habe.
Stimmt.
Differenziertheit, Detailliertheit. Und wenn ihr diese Folge hier mit Julia gerade hört, dann ist die Folge ziemlich genau, ich glaube, 4 Wochen her. Ja, und die einschlägigen Hörer werden dann denken,
Ja.
stimmt, das hat der VW vorhin auch schon so, 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 so oft gesagt. Vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken und ich glaube, dafür ist das hier jetzt schon wertvoll. Einfach mal etwas, und dann bin ich wieder jetzt mit meinem Wort ganzheitlich, das war auch in dem Podcast dann sozusagen vor 4 Wochen so häufig, etwas ganzheitlicher über Laufen nachzudenken, ne? Und vielleicht nochmal die nächsten, nicht nur 1 bis 2, sondern halt mal 7 Puzzleteile zu bedenken,
Ja,
weil es funktioniert dann einfach besser.
absolut. Ich genauso. Julia, ich habe noch zwei persönliche Fragen. Dann kann man nämlich das Thema Laufschuhe auch, jetzt haben wir gleich einen Schwenker zurückgemacht, aber das Thema Laufschuhe noch beenden. Und zwar, was ist deine persönliche Meinung zum Thema Barfuß-Laufschuhe, beziehungsweise jetzt barfuß einen Halbmarathon laufen, Marathon laufen oder generell sein Training auf oder in Barfußschuhen zu absolvieren? Was ist deine persönliche Meinung dazu?
An dieser Stelle machen wir eine kurze, starke Pause. Wenn du uns supporten möchtest, dann folge uns gerne und aktiviere die Glocke, damit du keinen neuen, starken Content mehr verpasst. Wenn dir diese Folge bisher gefällt, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung und teile die Folge mit Freunden und Bekannten. Und nun viel Spaß beim Weiterhören.
Also, grundsätzlich ist die Idee dahinter großartig. Und ich hatte das im Vorgespräch auch schon erwähnt, wir Menschen sind dazu gemacht, barfuß zu laufen. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Es ist natürlich sinnvoll, Schuhe zu tragen, weil wir haben Steine und andere Dinge auf der Straße, die wir wollen, die Füße nicht zu verletzen. Was man aber bedenken muss, ist, dass wir uns einfach, wie gesagt, über die letzten Jahrhunderte und Jahrzehnte an Schuhe gewöhnt haben. Und genau da fängt meine Kritik auch an. Man muss immer schauen, wo komme ich denn aktuell her? Das heißt, ich schaue mir jetzt mal meine Schuhe an und dann schaue ich mir so Dinge an, wie beispielsweise die Dämpfung oder die Sprengung. Und die Sprengung ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und da möchte ich echt alle Leute einmal dazu aufrufen, sich damit zu beschäftigen, wie viel Sprengung hat mein Schuh denn eigentlich? Interessanterweise steht das im Schuh meistens nicht drin, manchmal sogar noch nicht mal auf der Verkaufsseite des Schuhs, sondern da muss man auf die Herstellerseite gehen. Und man spricht da von dem Drop, das ist die Höhendifferenz von Zehe zu Ferse. Ja? Und da waren wir viele, viele Jahre bei 11, 12 Millimetern, das ist viel zu hoch. Das ist, als würde man einen Holzkeil unter unseren Fuß schieben und mit dem dann laufen wollen. Und das wiederum, wenn wir die Kette nach oben gehen, hat massiven Einfluss auf unsere Körperhaltung. Deswegen Reduzierung der Sprengung, ja. Wenn ich jetzt aber komme von diesen 10 bis 12 Millimetern oder sogar nur 8 Millimetern und dann glaube, ich kann jetzt in den Barfußschuhen nach draußen gehen, ohne Dämpfung, dann werde ich mir da auf jeden Fall eine Verletzung holen. Definitiv.
Ja, absolut. Ich kann es genau aus der Erfahrung genauso sagen. Ich hatte früher auch Laufschuhe vor 3 Jahren noch mit einer höheren Sprengung, so 13, 14 Millimeter. Und bin jetzt auch umgestiegen auf so 4 bis 8 Millimeter, 4 bis 6 Millimeter. Und der Umstieg war schon so ein bisschen schwierig am Anfang. Da muss sich der Körper und der Laufstil an sich schon dran gewöhnen. Wenn man das aber wieder sehr bewusst, und dann gehen wir gleich noch darauf an, auf das Thema Bewusstsein laufen, aber dann kann der Umstieg schon relativ gut funktionieren, wenn man das sehr bewusst angeht, auch in Bezug auf, okay, jetzt vielleicht nochmal das Wort ganzheitlich, okay, wie kann ich das mit trainingsspezifischen oder mit krafttrainingsspezifischen Übungen kombinieren, unterstützen, sodass vielleicht auch der Umstieg reibungslos auch ist, sodass ich mir vielleicht nicht eine Achillessehnen-Tendinopathie hole oder irgendeine Entzündung irgendwo anders hole, weil das schon, wie du es auch sagst, der Umstieg so, schon schwierig. Also es ist so, wenn man lange dran gewohnt ist, in so Laufschuhen zu laufen und dann plötzlich auf einen Carbon-Schuh oder auf eine niedrigere Sprengung umsteigt. Ah, schwierig. Es könnte...
Ja, wir reden halt von tendenziell Bändersystemen und die brauchen tendenziell mehr, je nach Intensität auch des Umfangs des Trainings und so weiter, mehr als ein halbes Jahr, ne, um sich zu adaptieren. Und genau die Erfahrung habe ich leider genau am Rande machen dürfen mit einer Athletin im Canicross. Das heißt, das ist so eine Art Triathlon mit dem Hund, wo auch noch hohe Geschwindigkeiten erreicht werden, also höher durch den Hund, weil der Hund zieht wirklich den Menschen. Wir erreichen sehr hohe Geschwindigkeiten, es ist fast nur Vorfußlauf möglich und wir sind auf Barfußschuhe gewechselt, über ein halbes Jahr, also bestimmt dreiviertel Jahr auf Barfußschuhen zu Fuß gegangen, spazieren gegangen mit dem Hund sowieso, aber auch in den Laufsport mit Barfußschuhen gewechselt und dann hat sich tatsächlich eine Woche vor dem Wettkampf, vor dem entscheidenden Wettkampf, ich glaube Deutsche Meisterschaft waren es, ein Ermüdungsbruch gezeigt. Also es war ultra ärgerlich, weil ich wusste, dass das passieren kann. Und deswegen, Leute, seid da demütig, nehmt die Infos von Julia auf. Lasst euch viel mehr Zeit, als ihr erstmal vermutet. Also ich würde mehr als ein Jahr empfehlen.
Darf ich einen Vorschlag machen?
Gerne.
Schuhe für den Alltag, hervorragende Sache. Ich habe selber welche. Ich will jetzt die Marke nicht nennen. Da gibt es ganz viele tolle Marken mittlerweile. Die sehen sogar richtig schick aus. Ich habe die vor 5 Jahren, musste ich mich schämen dafür. Mittlerweile kann ich die im Alltag anziehen. Keiner sagt mir was, ja. Zieht die im Alltag an. Und wenn ihr barfuß laufen, ins Laufen integrieren wollt, warum macht ihr es dann nicht wirklich barfuß? Im Sommer, im Frühling, selbst im Herbst, spricht nichts dagegen, aber für eine kurze Zeit, Warm-up, Cooldown beispielsweise, einfach mal eine Rasenfläche suchen und barfuß darauf laufen. Das ist sowieso absolut sinnvoll, weil in dem Moment, wo ihr das tut, habt ihr die natürlichste Form des Laufens gefunden. Euer Körper hat dann nichts mehr, was zwischen euch und dem Boden liegt, nichts mehr, was ihr irgendwie kompensieren kann, nichts mehr, wo ihr irgendwie Ausweichbewegungen machen könnt. Ihr werdet merken, das hat einen massiven Effekt auf eure Laufbewegung, alleine, dass ihr euch die Schuhe auszieht. Und es wird natürlicher und fließender und effizienter sein. Versprochen.
Ja, exzellent. Allerdings sage ich auch, habe ich auch in vorherigen Folgen schon gesagt, also nur ergänzend lediglich jetzt zu dem, was du gesagt hast, bin ich voll bei dir, nämlich, dass selbst Barfußschuhe anziehen, wenn man dann nicht, und jetzt wirst du mir, ich denke, auch wieder aus der Seele sprechen nach dem Vorgespräch bezüglich eurer Laufseminare. Der Barfußschuh regelt es nicht von alleine. Es wird immer wieder auf unser Bewegungsbewusstsein zurückzuführen sein, weil ich habe auch schon Leute gesehen auf Barfußschuhen, die watscheln dann da vor sich hin und denken, es entsteht dann von alleine. Und wenn du, keine Ahnung, nach 20, 30, 40 Jahren normalen Schuhen, wo einfach das Fußgewölbe unterstützt wird und so weiter, dann in Barfußschuhe reinschlüpfst und denkst, jetzt passiert alles auf einmal von alleine. Das Gegenteil wird der Fall sein. Auch da können selbst im normalen Gang wieder die schlechteren Muster daraus resultieren. Es muss nicht unbedingt mit Schmerzen, also ich will hier gar nicht dramatisieren, mit Schmerzen und so weiter oder Ermüdungsbrüchen und so weiter in Verbindung sein. Aber trotzdem muss man die Barfußschuhe aktiv nutzen. Dafür haben die so viel Platz und dass man trotzdem mit seinen Zehen wirklich zugreifen lernt und das Fußgewölbe aufrechterhält. Ich sag mal so ein Stichwort, der kurze Fuß nach Janda, einfach mal googeln, da kriegt man tollen Content und überhaupt einfach, ja, Krafttraining für Füße, Waden, für den ganzen Körper auch, die Schienbeinvorderseite nicht vergessen, Tibialis anterior einfach mal in den Raum geworfen. Das ist super, super wichtig und wie gesagt, aufbauen, euch Zeit lassen, dem körperlichen System einfach Zeit geben. Wir können heutzutage alles viel schneller uns erdenken, als die Physiologie adaptiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ein bisschen Demut, ein bisschen mehr Geduld, als so die schnelllebige Zeit, sind für das körperliche System einfach unabdingbar.
100%. Die Lösung liegt eigentlich nie im Außen, sondern bei uns selber. Ja, also Menschen haben da leider ein bisschen die Einstellung, dass wir glauben, wenn wir uns einen Ring oder ein Band ums Armband machen und den beim Schlafen tragen, benutzen, dass wir dann anfangen, besser zu schlafen. Das ist ja nicht der Fall. Wir müssen Dinge tun, damit wir besser schlafen. Ja, wir können das tracken, aber wir müssen selber die Verhaltensveränderungen vornehmen, definitiv.
Absolut, sehr schön gesagt. Das sagen wir auch ganz oft immer mit Verantwortung nicht abzugeben. Klassisches Beispiel, ich habe Schmerzen, gehe zum Physio und sage, okay, mach mich heile, aber tu danach nichts. Dass man wirklich diese Eigenverantwortung zeigt und auch lebt nach innen und nach außen.
Ja. Björn, ich fand das noch sehr schön, dass du über die Füße gesprochen hast, weil das ist auch was, worüber ich mit den Teilnehmern dann nochmal länger spreche, auch über Fußmuskulatur. Die Füße sind in der Regel extrem verkümmert mittlerweile, weil sie einfach nicht mehr genutzt werden. Und da vielleicht auch, um euch selber mal so ein bisschen überprüfen zu können, es gibt da tatsächlich sowas wie Toe-Yoga oder auch bestimmte Übungen, um die Fußmuskulatur zu kräftigen. Ihr müsst die jetzt ja nicht machen, um sie zu kräftigen, sondern ihr könnt ja einfach erstmal evaluieren, wie leicht fällt mir das denn überhaupt? Und dann kriegt ihr, denke ich, schon mal ein ganz gutes Gefühl, sieht das gut aus oder ist das eher was, wo ich noch Potenzial habe? Ja, das ist vielleicht auch ganz nett, dass man sich selber einschätzen kann.
Und da habe ich aus der Praxis noch eine Empfehlung, um so ein bisschen wach zu rütteln, ob das jetzt 20 oder 40, vielleicht noch 60-Jährige sind, aber tatsächlich bei unseren allerältesten Klienten in Richtung 80 Jahre, fängt aber auch schon bei 70 Jahren an, haben wir, wenn wir zum Beispiel Wadenheben trainieren, wo der Fuß wirklich erhöht steht und wir auch ins Negative die Hacke runterlassen können, wirklich das Problem, dass über 90 nicht angehoben werden kann. Also wir haben massive Kraftdefizite, ja, dass das nicht mehr funktioniert, dann brauche ich, also stellt euch vor, ihr steigt die Treppe und setzt nur mit den Fußballen und den Zehen auf und ihr kommt gar nicht in ein Hochdrücken aus dem Fuß. Ja, also so muss man sich das vorstellen, sondern es ist lediglich ein Absinken verhindern, ja, im höchsten Falle. Exzentrisch sind wir nun mal bis zu 60% stärker als konzentrisch. Aber die Wade überhaupt konzentrisch zu benutzen, was wir beim Laufen im Vorfußlauf zwangsweise brauchen, gerade bei der viel moderneren und auch gesünderen sehr, sehr wenigen bis Nullsprengung möglicherweise sogar, was ich wahrscheinlich bevorzugen würde, vielleicht höchstens 4 mm. Also ich laufe sämtliche Triathlons, die ich gemacht habe, immer nur Volkstriathlon, mit meinen höchstens 4 mm Sprengung. Ich liebe sie. Und das Witzige ist, dass ich mich damit tatsächlich auch in Kniebeugen oder beim High Rocks Wallboard Shots super, super wohlfühle, weil ich mich so lange dran gewöhnt habe. Und das kann ich nur jedem empfehlen, sich damit langfristig zu beschäftigen, weil es sich bis ins höchste Alter, und wir haben diese Negativbeispiele quasi, super positiv auswirken wird. Und dann mal auch so ein Laufseminar in der Detailliertheit, wie du es widerspiegelst, zu machen, bis ins höchste Alter unbezahlbar.
Absolut.
Absolut unbezahlbar.
Ja.
Jetzt kommt meine, krass, wie lange die erste Frage ging zum Thema Laufschuhe. Jetzt kommt die zweite Frage. Ich habe noch eine zweite persönliche Frage. Und zwar, Und ich versuche das so zu formulieren, dass du keine, in Anführungsstrichen, Arschloch-Antwort geben kannst, weil ich den Kontext so spezifisch jetzt machen werde. Aber wie viele Laufschuhe würdest du empfehlen für eine Person, die beispielsweise dreimal die Woche läuft? Einmal Tempoläufe, zweimal einen langen Lauf. Vielleicht ist das so der typische, um gleich auch so ein bisschen den Umstieg in Richtung HYROX auch zu finden, der typische HYROX-Athlet, der vielleicht zwei, dreimal die Woche läuft, zweimal Grundlage, einmal Tempoläufe. Was würdest du empfehlen, wie viel Paar Laufschuhe braucht diese Person?
Ja, also es geht immer um brauchen, also was, ne, so irgendwie das Mindestmaß. Theoretisch wird es auch einen Laufschuh tun. Ich würde aber in dem Fall tatsächlich, wenn du über Tempovariationen sprichst, generell sagen, ist zwei Laufschuhe sind gut. Weil einfach auch Schuhe sich so unterschiedlich laufen. Also wenn man sich damit auch mal ein bisschen beschäftigt, so ein Schuh, den ich persönlich jetzt zum Beispiel für einen langsamen Dauerlauf anziehe, wenn ich den in einem Tempotraining anziehen würde, würde ich merken, oh, das ist nicht so reaktiv, da habe ich irgendwie nicht so ein gutes Feedback. Und es gibt viele, viele Schuhe, die arbeiten nicht mit Carbonplatten, aber wo du einfach merkst, Wahnsinn, ja, der funktioniert auch ab einem bestimmten Tempo beispielsweise erst. Und den würde ich dann für die Tempotrainingseinheiten einsetzen. Genau.
Die
Auch
Frage war so, die Frage war so ein bisschen darauf hinaus in Bezug auf, ob der Fuß sich nicht sogar an einen Laufschuh gewöhnen kann, wenn man jetzt beispielsweise nur ein paar Laufschuhe hat und das dann über ein, zwei Jahre nur diesen Laufschuh hat, ob der Fuß nicht auch in Anführungsstrichen wieder verkümmern kann, weil er sich nur an diesen Laufschuh gewöhnt. Deswegen so ein bisschen die Frage, ob man da nicht auch eine Variation braucht.
Ja, also verkümmern würde ich jetzt davon abhängig machen, wie dieser Schuh aufgebaut ist. Weil wenn der dir grundsätzlich den Raum im Schuh und das Volumen und so weiter gibt, dann lässt du ja deine Fußmuskulatur arbeiten. Es wird ein Gewöhnungseffekt grundsätzlich natürlich eintreten und Schuhe regelmäßig durchzutauschen, zumindest schon mal das eine Modell ab einer bestimmten Anzahl an Kilometern durchzutauschen, macht absolut Sinn. Ich finde aber nicht, dass viel dagegen spricht, wenn du dich auf ein Modell im Prinzip eingefahren hast und das funktioniert für dich gut, dann ist das durchaus in Ordnung, sich daran zu gewöhnen, ja.
Muss man nur das passende Modell finden.
Ja, und vor allen Dingen vom Einsatzbereich. Ne? Wir reden ja bei HYROX auch dann vom, wenn wir über Sled Push, Sled Pull reden, von einer gewissen Griffigkeit. Und dann kommt wieder ein Faktor zusammen, also dazu, zur Passform, Vortriebsgefühl und so weiter, wo die Griffigkeit einfach entscheidend ist. Dann die Sohlendicke, und dann gibt es halt nur diese Modelle. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn sich der ein oder andere Profiathlet da den Schuh selber designen könnte, dann würde ich auch sagen, okay, Carbonsohle rein, gerne angepasst. Schaum, aber relativ wenig, weil die vertragen das nun mal. Das sind nur 8 Kilometer Highspeed. Das ist ja für gute Läufer nicht viel in dem Sinne. Wenn der Schuh dann aber in den Performance-Bewegungen, Walking Lunges und so weiter, besser funktioniert, weil er nicht so rumwurbelt, dann wird sich da bestimmt der ein oder andere Athlet einen Schuh designen, den es so auf dem Markt noch gar nicht gibt,
Und da ist
sozusagen.
ein Punkt, weil wir hatten das im Vorgespräch. Ich wäre im Winter gerne, hätte ich die Covid-Infektion nicht gehabt, beim HYROX gestartet. Und ich bin ungelogen mit drei verschiedenen Paar Schuhen ins Gym gegangen, weil ich gedacht habe, ah, eigentlich könntest du jetzt mal Carbon-Schuhe ausprobieren, würde ja Sinn machen fürs Laufen. Aber schau doch mal, wie das in den Übungen ist. Und ich bin verzweifelt, weil diese Instabilität, die das hatte für Wallballs und für Lunges, dann Sled Push, Sled Pull, wie du selber sagst, du brauchst eine Griffigkeit der Sohle. Das haben in der Regel die meisten Schuhe nicht, die quasi für Straßenläufe gemacht worden sind. Ich bin wirklich nach Hause gekommen und ich habe zu meinem Mann gesagt, okay, das ist eine Marktlücke.
Ja, safe.
Wir müssen hier noch den perfekten Schuh finden. Also da, ja, wenn ihr da irgendwie Erfahrungen habt oder selber was rausfindet, gerne Bescheid sagen. Ich habe da noch nicht das Optimum gefunden.
Nee, ich glaube, das Optimum gibt es auch noch nicht. Also vielleicht passt das eine oder andere Modell von der Stange halt zu dem einen Athleten oder Athletin super. Aber generell, glaube ich, gibt es da noch einiges an Bedarf. Und ich bin mir auch relativ sicher. Von daher treibt das gerne weiter. Ich habe dafür aktuell leider keine Zeit, mal eben Schuhe zu entwickeln. Da seid ihr, glaube ich, näher
Ja.
dran, zu sagen, für den HYROX-Markt, geschweige denn irgend so eine High-End-Individualisierungsmarke mit, du kannst dir das modular zusammenstellen. Boah, ich wette, jetzt sprechen wir drüber und übermorgen sehe ich das oder kriege das bei Instagram angezeigt oder so.
Ja.
wird mit Sicherheit kommen. Also wenn der Sport sich so weiterentwickelt, bin ich mir sicher, dass das gehen wird. Ich habe dazu noch eine Frage. Kannst du mir erklären, warum bei den Carbonsohlen überhaupt so viel Dämpfung genutzt wird? Also vielleicht aus Erfahrung von deinem Mann. Für mich erschließt sich das nicht so ganz, dass man es auf der einen Seite reaktiv härter macht, auf der anderen Seite aber mehr Dämpfung drunter packt.
Ja, nee, kann ich dir tatsächlich nicht erklären, warum man das so
Ja.
macht. Ja.
Also das scheint irgendwie, mir kommt das vor wie so eine Übergangsphase. Vielleicht reden wir im halben Jahr, in einem Jahr nochmal und haben eine Antwort. Ich
Kann
finde
auch
das sehr, sehr
tatsächlich auch
spannend.
produktionstechnisches sein. Ich kann mir fast vorstellen, dass das daran liegt, weil die Sinnhaftigkeit ergibt sich mir auch nicht. Das habe ich mir auch schon gedacht, ja.
Genau, also wenn ich zum Beispiel meinen super, super immer noch dünn sohligen und natürlich komplett weichen Schuh, also ich muss mit dem wirklich selber komplett arbeiten. Für mich wäre auch interessant mit dem Schuh, weil der auch nichts mit Boost und hast du nicht gesehen, wie sie alle heißen hat. Wenn ich so einen Carbon-Schuh mal laufen würde, ich meine, abgesehen davon, dass ich kardiovaskulär einfach nicht fit bin, aber von der muskulären Funktion laufe ich echt gut, kann das super simulieren, wie sich das für mich dann anfühlt. Also nur, ja, muss ich mal ausprobieren.
Kommt dir bald, kommt dir bald.
Kommt bei, ja.
Julia, hast du jetzt eigentlich schon deinen ersten Harrocks gemacht oder?
Ja, doch, in München vor
Ah,
2 Jahren
cool.
war super geil. Und
Ja.
genau da ist mir dann eben zum ersten Mal bewusst geworden, also der ist nur so gut gelaufen bei mir. Ich hatte mich nämlich krafttechnisch nicht vorbereitet, weil ich halbwegs gut laufen kann und ich dann halt mein Kraftdefizit ausgleichen konnte durch eben eine entsprechend relativ effiziente Lauftechnik. Und da ist mir wirklich bewusst geworden, wow, okay. Der Laufanteil ist hier so unfassbar hoch. Man kann sich hier durchmogeln mit einer schlechten Vorbereitung und wenig Kraft. Ich glaube, dass die Leute, die Übungen gut machen, wenn die dann auch noch richtig laufen lernen, dass die richtig abgehen können. Und ich bin ein kleines Fangirl, muss ich sagen. Ich finde die Sportart extrem geil. Ich gucke mir da auch echt immer wieder Videos an, auch von den Profis. Und wenn ich mir die Laufstile so angucke, dann muss ich wirklich sagen, die laufen viel aus der Kraft, viel ineffizient. Und ich weiß, durch die muskuläre Vorermüdung ist das immer alles leichter gesagt als getan. Aber ich sage, gerade dann ist es einmal noch wichtiger, dass du technisch sauber läufst, denn dann kannst du definitiv nicht über die Kraft kommen. Die
Ja,
hast du schon
absolut.
ab in den Übungen. Da geht es um die Effizienz.
Muss ich, aber ich glaube, die Frage erübrigt sich schon fast. Also sowohl bei HYROX deutest du es an und ja, wir stellen unsere Athleten jetzt auch auf zumindest jetzt pauschal erstmal mehr Vorlage um. Ich will aber auf was anderes hinaus, nämlich wenn ich im Kölner Grüngürtel spazieren gehe oder selber laufe und auch mein Laufstil, also ich glaube, ich brauche auf jeden Fall einen Coach, ich bin safe dabei übrigens, ne? Also ich
Ja,
komme auf
super
jeden
gerne.
Fall
Ich freue
vorbei.
mich total,
Ja,
wenn ihr beide kommt.
auf jeden Fall, aber das wird, ach du Schande, das wird eine Katastrophe, aber egal.
Ich, das
Ich
sagen
gehe
viele vorher.
so weit, dass ich sage, es gibt Laufstile da draußen, wo ich sage, du schadest dir mehr, als dass du dir kardiovaskulär hilfst, dann bleib lieber zu Hause sogar.
Oder geh Fahrrad fahren oder schwimmen oder
Ja,
irgendwas, wo du
genau.
diesen Effekt nicht hast und du dir selber so wehtun kannst, wie du es beim Laufen tun kannst, wenn du es falsch machst. 100% unterschrieben. Ja.
Danke. Super. Also solche Bestätigungen sind immer ganz wichtig. Geht nicht einfach raus, geht nicht einfach laufen, macht euch ein paar Gedanken, lasst euch helfen oder geht es zumindest vorsichtig an. Und wie gesagt, dieses mal drüber nachdenken ist mir immer eigentlich das Wichtigste, damit man wirklich anfängt zu trainieren und nicht einfach nur sich mehr zu bewegen. Also trainieren hat für mich immer was mit drüber nachdenken zu tun, was mache ich hier gerade? Mache ich das richtig oder kann ich das besser machen? Und das kann mit Sicherheit jeder Coach dann nochmal ein bisschen supporten. Also wir sprechen hier eine Sprache, ich bin echt begeistert.
Absolut. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt Ökonomie bzw. Effizienz drauf eingehen, weil da sind wir auch so sehr, oder vor allem Björn, so ein Bewegungseffizienzfanatiker.
Dezent.
Aber auch von dem, Julia, was du berichtest hast in Bezug auf dein HYROX mit München, was glaubst du, ich weiß, super schwierig pauschal zu sagen, aber was glaubst du, was könnte jeder Athlet da draußen aus sich selber herausholen in Bezug auf eine bessere Zeit, eine Bestzeit laufen, wenn man den Laufstil für sich selber persönlich ökonomisiert, weil doof gesagt, HYROX ist halt eine Laufsportart. Also man musste schon sagen, 50% laufen und ich würde sogar weitergehen, dass HYROX eher so 70-30 ist. Das heißt, 70% wirklich gut laufen und 30% die Station gut können. Weil ich glaube und auch so aus der Erfahrung, dass von den Stationen direkt in einen effizienten und ökonomischen Laufstil viel, viel besser ist, weil man viel mehr Energie sparen kann. Aber was glaubst du?
Dankeschön. Und das ist das, was ich die ganze Zeit gesagt habe, als ich von diesem HYROX rausgekommen bin. Ich kann jetzt wieder nur von mir selber sprechen, aber ich habe gesagt, für mich war das Laufen der regenerative Teil. Ich habe mich erholt, dort die Energie gespart und das war interessant, weil alle gesagt haben, was Laufen ist doch das Anstrengende. Und ich sagte, das hängt ganz davon ab. Also,
Wann
ja.
hast du angefangen zu laufen?
Oh, also Laufen, ich bin früher immer nur 30, 40 Minuten im Fitnessstudio gelaufen, vielleicht 3, 4 Mal die Woche. Seitdem ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich mich natürlich dann zum ersten Mal auch mit Trainingssteuerung und den ganzen Themen befasst. Seitdem bin ich auch etwas strukturierter dabei. Ich würde sagen, 5 Jahre mittlerweile. Genau.
Auch, aber auch erst, das meine ich. Und daraus nämlich dieses Fazit für HYROX zu ziehen, finde ich extrem schnell. Und das ist wieder das Ding der Qualität, sage ich jetzt mal. Wir reden immer von dem Kontinuum. 5 Jahre sind trotzdem 5 Jahre. Ja, aber man kann es in 5 Jahren zu dieser Laufökonomie bringen, wie du sie von dir selber gerade ja, berichtet hast.
Du kannst
Ja?
so viel erreichen,
Ganz
definitiv.
genau. Aber nicht, wenn man nicht das investiert, was du investiert hast, quasi. Ne? Also ich sage mal, schnell und günstig, dann ist es meistens schlecht. Ja? Aber wenn man ein bisschen mehr investiert, dann geht auch schnell und qualitativ hochwertig, aber dann ist es halt ein bisschen teurer. Da muss
Ja.
man so ein Seminar buchen oder halt mal wirklich sich coachen lassen. Und ansonsten ist es halt einfach langsam. Und dann braucht so ein Prozess vielleicht dumme 10 Jahre. Ne? Dann ist es aber günstig. Aber gut, das muss jeder für sich entscheiden.
Ich finde es ganz interessant, dass die Bereitschaft für wieder Equipment sehr, also Geld auszugeben, sehr, sehr hoch ist. Und das ist nicht nur im High Rock, sondern also da kann ich im Triathlon, es ist tatsächlich eine richtige sportliche Krankheit.
Ja.
Es wird irgendwie an 5 oder 2 Watt-Inkrementen am Fahrrad gearbeitet, anstelle in die eigene Lauftechnik zu investieren. Und man muss es einfach so sehen, das ist eine Investition fürs restliche Leben, genauso wie es eine Investition ins restliche Leben und in meine Gesundheit ist, wenn ich mir einmal beim Krafttraining über die Schulter schauen lasse. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und gerade beim Krafttraining muss ich es noch einmal mehr sagen und betonen, das ist so unfassbar essentiell wichtig. Wenn ich nicht meine Vergangenheit im, ich sage jetzt mal, Personal Training, Kraftsportbereich auch gehabt hätte, ich hätte sofort das Geld in die Hand genommen und das getan. Es gibt nichts Besseres.
Punkt.
Leute, lasst euch von Experten coachen und werdet zu einem mündigen Athleten. Das ist das, was ich euch mitgeben kann. Das ist das Wichtigste.
Und ehrlicherweise macht es dann auch viel mehr Spaß, dann zu racen.
Das ist das
Also ich glaube, das
Entscheidende.
ist so der geilste Punkt, wenn man so wirklich mal das mal gemacht hat, so für 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate oder mal so ein Lauftechnik-Seminar, so eine Reihe vom Lauftechnik-Seminar gemacht hat. Das fühlt sich auch einfach geiler an, dann so ein Race zu sein und zu denken, okay, krass, jetzt komme ich vom Rudern, jetzt komme ich vom Schlitten, egal was. Und das Laufen fühlt sich einfach geil an. So, das ist pure Erholung und trotzdem laufe ich vielleicht 10, 15, 20 Sekunden schneller pro Kilometer, als ich vielleicht vor Monaten noch gelaufen bin und trotzdem Erholung. Und ich finde darauf, und das muss so das primäre Ziel sein, vielleicht rede ich gerade so enthusiastisch, weil das mein Ziel auch ist, aber ja, das ist so, keine Ahnung.
Ja, man darf sich vielleicht mal bewusst machen, wir haben jetzt gerade ein lebendiges Beispiel hier, einen Kunden, der sehr, sehr kurz erst bei uns ist, nach 1,5 Monaten trotzdem seinen ersten HYROX machen konnte, unter jetzt unserem Coaching. Und der sagte auch, es ist irgendwie anders. Und worauf ich hinaus will, ist einfach mal ein Beispielszenario. Wie gesagt, ich drehe die Perspektive gerne mal um, dass man sich mal theoretisch vornehmen müsste. Man lässt sich mal coachen und macht dann den HYROX, ist jetzt völlig absurd natürlich, mal genauso schnell nur wie vorher und guckt dann, wie viel erholsamer das war. Ja? Also man müsste das ja mal so rumdrehen, weil Hand aufs Herz, wenn du schneller wirst, es hackt immer gleich hart.
Ja.
Ja? Es ist immer scheiße vom Gefühl, aber du wirst halt fucking schneller. Ja, und man müsste den Spieß halt umdrehen, aber das macht natürlich keiner.
Vielleicht auch nochmal da so ein bisschen ein Denkanstoß, wenn es ums Training geht. Und das merke ich auch mehr im Hobbyathletenbereich als im Profisportlerbereich. Härter ist nicht besser. Es geht auch bei Intervallen und bei Intensitäten nicht darum, die Intensität auf Teufel komm raus umzusetzen, sondern durch ein Maximum an Effizienz beispielsweise eine bestimmte Pace halten zu können und durch das Halten von Form bestimmte Kraftübungen effizienter ausführen zu können. Es geht am Ende des Tages eigentlich in allen Sportarten auch immer um, wie kann ich energieeffizient arbeiten.
Korrekt.
Einfach bitte einmal über diesen Faktor nachdenken und nicht unnötig kloppen und klöten, weil das bringt euch ohne die richtige Technik genauso weit und dann bleibt ihr bei einem Plateau stehen.
Wollte ich gerade sagen, das ist auf jeden Fall ein Sättigungseffekt, der eintritt. Und nur wenn man die Effekte von wirklich Knallballerei, sage ich meistens dazu, mit, dann bin ich bei einer athletischen Fähigkeit wie der Differenzierungsfähigkeit, also mein exaktes Bewegungsmuster gegen die Ermüdung aufrechthalten zu können.
Genau.
Ich die beiden Effekte kombiniere schon mal, dann bin ich wirklich in einem vielleicht sogar linearen Fortschritt, vielleicht sogar exponentiell, je nachdem, wo man kardiovaskulär leistungsmäßig steht, ob man schon sehr, sehr ausgeprägt ist oder nicht und so weiter und so fort. Das soll dann auch wieder lieber ein Profi beurteilen oder mal mit einer Laktat, mindestens mit einer Laktatanalyse analysiert werden, ne, dass man da wirklich auch die richtigen und die immer, also letztendlich den immer effizientesten nächsten Schritt gehen kann oder Tool, um das nächste Tool zu ändern oder die nächste Trainingsvariable. Im Rudern haben wir letztendlich so das Thema, Training bringt Sekunden. Ne? Viele tüfteln an ihrem Boot rum, stellen ein und so weiter. Wir sagen mal, einstellen bringt Zehntel, Training bringt Sekunden, aber auch nur, wenn man es bewusst macht. Ne? Also dieses Bewegungsbewusstsein damit reinbringen. Und ja, ich kenne es aus dem Triathlon-Sport auch. Ja, also wenn man crappy läuft, aber dann kann das Fahrrad auch 15.000 Euro kosten. Das
Ja.
Triathlon-Ergebnis wird sich nicht ändern. Ja,
Absolut.
also.
Ja, es tut auch wirklich das günstigere Rennrad im Zweifel. Ich habe auch meinen ersten Triathlon mit dem Rennrad gemacht. Natürlich, also es war schon ein gutes Rennrad, aber natürlich Rennrad und nicht Zeitfahrrad und war die einzige, die mit dem Rennrad in der Wechselzone auftauchte. Und da denke ich mir, das muss es halt alles echt nicht sein. Da gibt es andere Stellschrauben, wo ich vorher dran drehen kann. Also.
Ja, aber ich finde das Standing so, das unterstreicht das nochmal so ein bisschen metaphorisch auch, dass man nicht mal so das High-End braucht, sondern erstmal bei den Basics anfängt,
Auf jeden
das
Fall.
untermauert, das ökonomisiert, effizienter macht und so, dann wird auch die Performance automatisch kommen. Man braucht nicht immer den perfekten oder den teuersten Laufschuh oder das beste Equipment, sondern fangt bei den Basics an und dann könnt ihr langfristig auch in anderen Sachen investieren. Aber du hast es perfekt gesagt, letztendlich geht es, und so sagen wir es auch immer, es geht um Ökonomie, Effizienz und dann Step weiter.
Auf jeden Fall.
Krass, ich könnte stundenlang weiterreden. Jetzt haben wir gleich eine Stunde
Er
vorbei.
ist völlig verrückt. Das war wirklich so.
Ja, ging jetzt wirklich. Ich dachte, hast du gerade kurz drauf gedacht, hä, 45 Minuten schon um? Wir sind doch gerade erst angefangen. Aber spannend, ja, krass.
Es wird dann ja die Folge geben, nachdem wir, also spätestens, wenn wir nicht drei Folgen machen, ich glaube, das habe ich bisher selten gesagt, nachdem wir bei euch waren.
Ja, absolut. Nach dem Laufseminar, da, das ist ja auch immer spannend, dann die Eindrücke mal zu sagen. Vor allen Dingen, Julia, wann war noch mal, wann waren die beiden noch mal? Ich glaube, eins war im Mai, hattest du mir, weißt du die
Ja,
auswendig?
also ich, am besten schaust du noch mal bei mir auf die Webseite, aber im Prinzip sind sie im, meine ich, Juni oder Juli. Ich mache hauptberuflich das Management von meinem Mann und auch die Wettkampfbetreuung. Das heißt, ich bin jetzt die nächsten Monate relativ viel unterwegs und ich meine, dass es deswegen im Juni, Juli gewesen ist. Es kommen aber immer wieder neue Termine auch nach, ja, je nach zeitlicher
Dann
Verfügbarkeit.
hoffe ich, dass es nach der Hyrox WM ist.
Nee, ich habe gerade gehofft, vielleicht ist es davor und ich kriege nochmal so einen Schwung mit.
Netza, oder?
Ja, da war ich jetzt egoistisch. Das habe
Ja,
ich jetzt nur für
Anfang
mich
Juni
gedacht.
in Netza.
Also ich bin mir sicher, dass es danach ist. Ich habe aber tatsächlich auch schon von zwei Hyrox-Athleten genau deswegen eine Anfrage erhalten. Die meinten,
Okay.
ach, irgendwie so vor der WM. Und dann meinte ich, nee, Lauftechnik erst danach bitte umstellen, weil ihr müsst auf Kilometer reduzieren und so weiter und so fort. Das heißt, ich werde da auf jeden Fall schauen, falls noch kein Termin drin ist, stelle ich nochmal einen rein für nach der Hyrox-WM. Das heißt, für alle, die da starten, dann könnt ihr ganz entspannt herkommen und an der Lauftechnik arbeiten, ohne Wettkampfdruck.
Ja, mega. Alle Links packen wir auch in die Shownotes rein, ohnehin. Kannst du gleich aber auch nochmal genauer sagen. Ich lasse Timo jetzt erstmal weitermachen. Ich bin auf jeden Fall hardcore hyped, auch wenn ich immer noch Hardcore-Muskelkater von vorgestern habe, durch meine erste Hyrox-Simulation. Aber ja, ich habe ja mal, ne, für einen Volkstriathlon trainiert. Also ich kenne das Gefühl noch und ich sage ja ganz konkret, deswegen fuchst mich oder fixt mich Hyrox auch so an. Ich finde Racing halt geil, Rennsport, deswegen finde ich Triathlon auch so geil. Und ja, wir werden sehen. Also ich muss gucken, dass ich mein Gewicht heben. Ordentlich beibehalte. Also wirklich Hybrid-Athlet hoch 10 sozusagen. Also ich bin gespannt, wie ich den Spagat hinkriege, aber es könnte für den einen oder anderen Zuhörer mit Sicherheit auch wieder schöner Content werden.
Absolut. Alright. Leute, zum Abschluss gibt es immer noch drei knackige Abschlussfragen, beziehungsweise zwei so persönliche und eine generische, die wir jeden Gast und jeden Experten immer stellen. Erste Frage, finde ich auch sehr spannend, interessiert mich tatsächlich von dir persönlich. Was war deine längste Laufstrecke, die du jemals gelaufen bist? Oder die du jemals doch gelaufen, ihr sagt immer Lauf, nicht Joggen, jemals gelaufen bist?
Tatsächlich. Und zwar bevor ich mit dem Lauftraining angefangen habe.
Kam jetzt gerade nicht rüber, die Distanz.
Marathon.
Ah ja.
Geil. Kennst du deine Zeit noch?
Ich weiß, dass es unter 4 Stunden war,
Hm,
weil
okay.
das mich selber ziemlich von den Socken gehauen hatte, weil, wie gesagt, ich damals nicht gelaufen bin und ich von Freunden bei Berlin in den Anmeldetopf geschmissen wurde. Alles Läufer und ich war die Einzige, die gezogen wurde, weil du bist ausgelost für ihn. Und dann hatte ich den Salat.
Geil.
In der Rolle sehe ich mich auch.
Ja.
Wenn ich vorbeikomme.
Kleiner Tipp, bitte nicht machen. Also
Ja,
nie
nee, auf keinen Fall.
tun. Ich hatte 2 Monate später noch Hüftschmerzen und so weiter.
Ah.
Also das hatte Björn vorher schon sehr gut angedeutet. Sehnen, Bänder,
Ja.
Knochen, also ne, Strukturen brauchen einfach ihre Zeit, um sich anzupassen. Die habe ich ihnen nicht gegeben.
Ja, das Gefühl, was ich heute habe, hat mich tatsächlich an meinen Halbmarathon erinnert, den ich mit aus dem Rudern und Kraftsporttraining heraus, aber Laufdynamik ist halt anders und spezifisch zu trainieren, bin ich trotzdem Halbmarathon in aber auch nur schlappen 2 Stunden genau gelaufen. Aber den auch wirklich nur mit, und das würde ich auch bitte nicht empfehlen, weil der Tag danach Treppe runter war echt Horror. mit, ich glaube, es waren 3 oder 4 Lauftrainingseinheiten und die längste war 12K. Also so bereitet man sich nicht auf einem Halbmarathon vor. Aber gut, wir testen viel verrückte, bescheuerte Sachen, so wie letzten Sonntag. Nicht empfehlenswert.
Nee. Julia, zweite Frage. Was ist deine Lieblingsmusikrichtung?
Wow, ich höre ungefähr alles. Wirklich alles. Kann ich mich nicht festlegen.
War wieder eine Arschlochfrage, ne?
Ja.
Geil.
Ja, okay. Dann einmal alles. Alright. Dritte Frage, Abschlussfrage. Wenn es eine einzige Sache geben würde, die du ja jeder Person empfehlen würdest, um bis ans Lebensende schmerzfrei, gesund, erfolgreich zu sein, was wäre das?
Bewusstheit.
Oh, ja.
Ich
Ich
glaube, über
glaube,
das ein oder andere Detail mehr Gedanken zu machen.
ja, und wir haben einen Körper, der spricht mit uns. Die Leute haben aber verlernt, hinzuhören.
Nice.
Absolut. Lassen wir genau so
Ist
stehen.
mal ein fetter Shoutout auf jeden Fall. Ja.
Ja, perfekt, Julia. Wo können denn zum Abschluss die Zuhörer und Zuhörerinnen dich denn finden?
Am einfachsten findet ihr mich auf Instagram unter dem Handle julia.t.lange. Da gibt es dann in meiner Bio auch einen Link zur Webseite, wo man sich für die Seminare anmelden kann. Direct Message geht natürlich auch. Ansonsten ist die Seite, wo man Infos zu den Seminaren findet und aber auch die Anmeldung www.artofrunning.eu. Art of Running, die Kunst des Laufens, nur auf Englisch. Genau.
Verlinken
Sehr
wir aber
schön.
auch nochmal alles ganz entspannt in den Shownotes.
Jetzt habe ich noch eine Fanboy-Frage. Wie und was steht bei Patrick zunächst an?
Ja,
Oder
eine
als
super
nächstes?
aufregende Saison. Wir sitzen auf gepackten Koffern. Wir fliegen morgen nach Mallorca. 2,5 Wochen Vorbereitungstrainingslager für den April. Und er startet dann in die Saison beim 70,3 Oceanside. Das ist Anfang April. Und Ende April dann in Texas. Das heißt, wir sind 4 Wochen in den USA.
Nice.
Genau.
Dann ganz viel Erfolg.
Vielen
Sozusagen
Dank.
erstens für deine Seminare, aber natürlich auch an deinen Mann.
Dankeschön.
Und es gibt nur eine kleine Connection über zwei Ecken, nämlich über den Carlo,
Hallo Tres,
den ich
bester
persönlich
Mann.
kenne, ganz gut. Ja. Also
Ja, gut, der
Grüße
kommt auch
gehen
nach
raus.
Mallorca übrigens. Also der ist, glaube ich, in 10 Tagen oder sowas da.
Ja,
Stell mal
mega.
liebe Grüße.
Dann liebe Grüße, der wird direkt sagen, Ajo,
Hätte ich
die
ihn
Dudes kenne ich auch.
Ja.
Also sehr, sehr coole Connection auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank an dich. Mega sympathisch, mega geiles Mindset, komplett natürlich die richtige Einschätzung. Teilweise gleiche Wortlaut. Ich bin fast ein bisschen erschrocken, sozusagen, aber positiv, ausschließlich positiv. Ja, Folge 2 und gegebenenfalls dann 3, wenn wir da waren. Wie auch immer, also melde dich gerne
Ja.
und euch ganz viel Erfolg in dieser Saison erstmal und mit allem, was da noch kommt.
Dankeschön. Ich kann das nur zurückgeben. Wie gesagt, ich habe den Podcast gehört und mir stand der Mund offen. Großartiger Job, den ihr zwei da betreibt. Extrem sympathisch und vor allen Dingen so aufgeklärt. Weiter so. Freue mich auf
Mega.
spannende Folgen.
Vielen, vielen Dank dafür. Ja, Leute, dann verschlägt es mir fast die Sprache. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut bei artofrunning.eu auf jeden Fall mal rein. Jeder, der seinen Laufstil wirklich richtig aufbauen möchte, egal ob Triathlet, Hyroxer oder wie auch immer. Und schaut bei der Julia vorbei. Jeder, der das gehört hat und gut findet, gerne teilen. Ganz, ganz wichtig. Ja, wem ihr auch immer damit glaubt, helfen zu können. Und wir sind natürlich auch für eine ordentliche Bewertung sehr, sehr dankbar. Das hilft uns dann wiederum, das hier auch weiterzumachen. Und da würde ich sagen, vielen Dank, Julia, nochmal fürs Dasein. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
Bis nächste Woche, Leute. Tschö.
Ciao.